Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Im Winter 2012 tritt das Kulturförderungsgesetz KVG in Kraft. Dann steht die Förderung der Kultur auf Bundesebene zum ersten Mal auf einer gesetzlichen Basis. Entscheidend für die Kulturförderung sind jedoch die konkreten Maßnahmen, vor allem auch die Finanzmittel und die Vorschläge dazu. Die liegen seit ein paar Wochen vor in Form der Botschaft des Bundesrates an das Parlament. Inzwischen haben die interessierten Kreise Zeit gehabt, dieses Papier zu studieren. Dieses Papier, das die Leitplanken vorgibt für die Kultur in der Zeitspanne 2012 bis 2015. Wir wollen eine Art Zwischenstand machen, bevor die Vernehmlassung zu Ende geht. Das ist Ende November der Fall. Zu Gast sind heute Annette Schindler, Kunsthistorikerin und Leiterin des Ausstellungsraums Plug-in für Medienkunst in Basel, und der Autor Guy Kneter, ebenfalls aus Basel. Annette Schindler, wenn Sie sich in Ihrem Umfeld umhören, wie sind denn die Reaktionen auf dieses Grundsatzpapier?
In meinem Umfeld sind die Reaktionen durchaus ambivalent bisher. Was ich leider von meiner Zunft sagen muss, ist, dass sie nicht besonders schnell drin sind, sich mit politischen Fragen auseinanderzusetzen. Man muss sie meistens ein bisschen anschieben, damit das passiert. Natürlich freuen wir uns darüber, dass die Kultur digital groß geschrieben wird in diesem Gesetz. Aber es gibt auch große Skepsis gegenüber der Art und Weise, wie umverteilt wurde zwischen Bundesamt für Kultur und Pro Helvetia.
Ja, um gleich anzuschließen, also es wurde ja noch nicht umverteilt, sondern es ist eben unklar, wie umverteilt wird. Das ist, glaube ich, so das ganz, die ganz große Frage. Also es sind, also jetzt von mir her, ich bin sehr positiv, ich reagiere sehr positiv auf dieses Papier. Ich finde es sehr umfassend, sehr aufmerksam, es sind sehr viele Aspekte, werden hier zum ersten Mal erwähnt, also über die wir jahrelang gesprochen haben. Und das freut mich sehr, also so etwas wie soziale Sicherheit oder Kulturverträglichkeit als Aufgabe, also die Prüfung von Kulturverträglichkeit, Verlagsförderung, was zum allerersten Mal hier steht, Statistik, Evaluation, kulturelle Vielfalt, die mal nicht nur über diese schweizerischen vier Landessprachen definiert wird, sondern wirklich darüber hinausgeht. Das sind ganz viele Aspekte, die hier zum ersten Mal drin sind. Und das freut mich, und dann kommen gleich die Fragezeichen.
Also eben, Ihr Stichwort war Skepsis, Ihres Fragezeichen. Wo sind denn die Gegner, wenn wir gerade bei Ihnen weitermachen wollen?
Es gibt eine ganze Reihe von neuen Aufgaben, die einerseits das BAK übernimmt und die andererseits die Pro Helvetia übernimmt. Und die Mittel sind aber in dieser Botschaft stabil. Also das heißt, es gibt nicht mehr Mittel für diese neuen Aufgaben. Das ist die Frage, ob da schon das letzte Wort gesprochen ist. Ich denke, da muss man jetzt zusammen mit dem BAK und mit der Pro Helvetia kämpfen, dass diese neuen Aufgaben auch überhaupt eine Chance haben, dass das überhaupt suchen kann. Aber wenn das, aber wenn das natürlich nicht stattfindet, dann wird es eben sehr schnell so sein, dass gewisse Sparten gegeneinander, oder dass Sparten gegeneinander gehen, und das ist dann auch wieder sehr negativ.
Also wo sehen Sie denn die Gefahr? Wo gibt's denn Sparten, die irgendwie schlechter wegkommen?
Also der klare Verlierer ist die bildende Kunst, weil die einfach bisher mit den Preisen und der Nachwuchsförderung eigentlich als einzige so drinstanden, diese Möglichkeit hatten. Jetzt wird das auf alle Gattungen ausgedehnt, was mich sehr freut, eben, dass die Literatur jetzt auch diese Möglichkeiten haben, dass es große Preise geben soll, oder zumindest diese Preise, die es gibt, dass die finanziell gesichert werden in Zusammenarbeit mit dem BAK. Das sind für die Literatur und auch beispielsweise mit Blick aufs Theater, das könnten sehr positive Entwicklungen sein. Auch die Nachwuchsförderung, die steht jetzt zum ersten Mal drin als Aufgabe der Pro Helvetia. Und da hatten wir jahrelang, war das schwierig, Nachwuchsförderungsprogramme zum Beispiel für Dramatik, kannte ich es, die zu finanzieren. Das steht jetzt da explizit, das ist jetzt möglich. Also das sind Gewinne für gewisse Sparten, aber eben man muss damit rechnen, dass es Umverteilungen gibt und dass diese Umverteilungen einfach eben auf Kosten von anderen Sparten gehen.
Annette Schindler, Sie haben eingangs gesagt, dass Ihre Sparte, das ist tatsächlich eben die bildende Kunst, dass man dort ein bisschen langsam ist im Reagieren, aber das wird man schon gemerkt haben, dass man eventuell ein bisschen zu kurz kommt.
Also das haben bestimmte Leute schon vor einem Jahr davor gewarnt, wenn die Umverteilung so läuft, dass das dann, dass diese Gefahr besteht. Und zwar nicht, es geht jetzt gar nicht mehr so sehr darum, um die Umverteilung, also dass die bildende Kunst weniger kriegt als andere. Das ist sicher auch ein Bestandteil. Ich meine, wenn wir das Kulturgesetz anschauen, dann steht da, worauf verzichtet wird vom BAK und worauf verzichtet wird von der Pro Helvetia, aber es steht nicht, dass jemand anders das übernimmt. Also das, darauf wird einfach verzichtet gewissermaßen.
Nein, das sind Übertragungen. Das ist das, was Sie sich jetzt darauf beziehen, das sind die Übertragungen. Das BAK verzichtet zugunsten der Pro Helvetia und umgekehrt.
Also im Text steht das nicht.
Das
im
ist Text aber so. Das ist so, das steht auch im Gesetz.
Ist vielleicht so gedacht, ja. Aber die Pro Helvetia wird sich natürlich sagen, naja, wir verzichten auf diese und diese Aufgabe. Niemand sagt uns, dass wir etwas übernehmen sollen. Wir haben gleich viel Mittel wie vorher. Wie sollen wir denn diese Verantwortungen übernehmen? Hm. Also da ist eben, wie gesagt, da wurde schon vor einer gewissen Zeit davor gewarnt, dass das in diese Richtung laufen könnte. Und da, denke ich, ist die schwierige Frage, die dieses Kulturgesetz halt stellt, ist, wie nahe bei der Politik soll die Kultur sein. Mit dem Bundesamt für Kultur ist die Kultur recht nahe an der Politik. Das heißt, politische Verantwortung muss übernommen werden für Kultur, wenn es im Amt, im Bundesamt für Kultur selber drin ist. Wenn es jetzt delegiert wird an die Pro Helvetia, die eine bundesferne Stiftung ist, dann ist dort natürlich die Regulierung einfach über den Geldhahn und nicht mehr über eine inhaltliche Diskussion und nicht mehr über die Ämter hinweg. Und da finde ich ein bisschen die Schwierigkeit, dass halt die politische Verantwortung sozusagen weggegeben wird und dass man sagt, gut, Pro Helvetia kann sich darum kümmern und wie sie ihre Gelder verteilen, das müssen wir ja ihnen überlassen.
Nein, das ist ja eigentlich etwas eben, was wir im Moment noch nicht sehen im Papier. Also die Pro Helvetia wird sich ja neue Fördermodelle, neue Förderrichtlinien, das ist hier angekündigt, die müssen jetzt ausgearbeitet werden. Es ist eine völlige Reorganisation der Pro Helvetia, auch schon in den letzten Jahren, eben, dass die zum Beispiel die Geschäftsstelle viel mehr Macht bekommt, dass man eben den Stiftungsrat dermaßen verkleinert, dass er keine inhaltlichen Kompetenzen mehr hat, dass es nur noch eine Fachkommission geben soll, besetzt aus verschiedenen Sparten. Also das sind ja alles Punkte, die vorgesehen sind jetzt durchs Gesetz und die jetzt ausgearbeitet werden müssen. Und da ist, finde ich, die große Gefahr natürlich, dass jetzt die Vertreterinnen und Vertreter von Kulturschaffenden dann da rausfallen, dass es plötzlich nur noch die Kulturvermittelnden sind, die darüber bestimmen. Das ist eine große Gefahr davon. Diese Tendenz, die ist im Moment da und das ist jetzt eigentlich da, wo man wieder korrigieren muss. Grundsätzlich haben jetzt die Nicht-Kunstsparten haben sehr stark dafür plädiert, dass man die Pro Helvetia stärkt als unabhängige Stiftung, weil man eigentlich diese politischen Vorgaben nicht mehr wollte. Man wollte eigentlich nicht, dass die Politik, die Politik soll Rahmenbedingungen setzen, aber die soll nicht wegen eines Entscheids der Pro Helvetia dann quasi die Pro Helvetia kürzen oder sagen, jetzt bekommt diese Sparte.
Also Fall ist damit
genau, also das ist durch diese Dreijahresplanung sind ja eben gewisse Kredite gegeben und die Pro Helvetia kann sich da gewisse eben inhaltliche Entscheidungen leisten und bekommt nicht gleich die Retourkutsche übers Parlament. Das kann mit Verzögerung kommen, wenn das jetzt sehr oft der Fall ist. Aber das ist ja genau die Idee eben der Pro Helvetia, die eben als Stiftung funktioniert. Und wir haben uns eigentlich sehr stark gemacht, dass die Pro Helvetia gestärkt wird und dass die direkte Förderung über die Pro Helvetia läuft. Hat auch damit zu tun, dass die Kommunikation mit dem BAK in den letzten Jahren sehr schwierig war. Dass eigentlich die Kommunikation mit der Pro Helvetia besser war. Und das ist etwas, was sich im Moment sehr ändert. Das finde ich, in diesem Papier entdecke ich einen fast Kulturwandel beim BAK. Also entweder hat es damit zu tun, dass das Parlament eben sehr stark reagiert hat beim Kulturfördergesetz. Da gab es 120 Anträge, was ja enorm viel ist. Also eigentlich hat die Kommission ja mehr oder weniger dieses Gesetz geschrieben. Darauf reagiert aber jetzt das BAK sehr stark, indem es diese Dinge wirklich aufnimmt, ausformuliert. Und es kann auch, mein Verdacht ist auch, dass es ein bisschen mit dem Wechsel im Departement zu tun hat, also dass es eben nicht mehr die Gusbernsche Kulturpolitik ist, sondern dass offenbar Didier Burkhalter, wie man ja auch hört, einfach jemand ist, der eher auf einen breiten Einbezug, auf eine Analyse ausgeht der Dinge, der die Dinge eben nicht versucht, polarisierend zuzuspitzen, wie es Gusbern ja in vielen Politikbereichen getan hat. Ich weiß nicht, ob das eine erste Folge ist davon, aber mir scheint, der Kulturwandel beim BAK im Moment ist deutlich.
Haben Sie den auch wahrgenommen, diesen Kulturwandel?
Ich denke, wir sprechen wahrscheinlich auch ein bisschen von verschiedenen Sparten. Ich nehme natürlich jetzt die Stimmung innerhalb vom Designbereich zum Beispiel war, innerhalb vom bildenden Kunstbereich, wo man ziemlich ratlos ist, und zwar bei der Pro Helvetia wie auch beim Bundesamt für Kultur. Wie soll das gehen? Wer soll diese Aufgabe übernehmen? Mit was für Geld? Das Geld, das fließt ja nicht in der gleichen Art und Weise hin und her, wie die Aufgaben hin und her geschoben werden. Und da denke ich, muss man sich einfach bewusst sein, dass vieles wahrscheinlich anders laufen wird. Also ich sage jetzt einfach ganz banale Sachen wie die Vertretungen in den Biennalen. Da war es natürlich im Bundesamt für Kultur eher möglich, noch auf andere Ämter zuzugreifen, die unterstützten, dass so etwas überhaupt möglich wurde, während das jetzt an die Präfete delegiert hat, die natürlich nicht mehr diesen Zugang zu den anderen Ämtern hat. Also da gibt es wie so praktische Sachen, die nicht mehr funktionieren werden und wo sich die Präfete halt, obwohl ich sehr dafür bin, dass auch die Proelfetia gestärkt wird, und das finde ich auch sehr gut in der Richtung, aber da wird sicher noch eine große Anpassungsleistung geben werden, die auch mit Schmerzen zu tun haben
das,
wird
und ja,
mit
Verlust. Das denke ich auch, und eben das sind Dinge, die jetzt eigentlich wie neu definiert werden müssen. Aber der Gewinn jetzt eben und es ist offenbar auch, dass eben in der Kunst ja das wirklich sehr gut funktioniert hat. Also das muss man ja wirklich auch so festhalten. Das ist eine sehr, auch eben mit der Kunstkommission, das ist eine sehr gute Institution, das sind sehr gute Leute, die das sehr gut gemacht haben. Einfach der Gewinn jetzt für mich ist, dass eben jetzt die Bereiche Preise und Nachwuchsförderung endlich für die anderen Sparten auch etwas geschaffen wird. Und das ist ein für uns, also jetzt eben für Literatur, für Theater, auch, denke ich, für Film, Musik eher weniger wahrscheinlich, weil dort schon sehr viel läuft. Aber das sind wirklich große Sprünge, die wir da machen können.
Aber Sie sind also quasi, Sie gehören wie soll man das sagen, Sie gehören eigentlich zur Abteilung der Nutznießer auf gewisse Art in der Literatur,
ja, wobei
und auf der anderen Seite die bildende Kunst halt nicht so.
Wobei es im Moment jetzt, das Nutznießertum ist eigentlich eher auf einer ideellen Ebene. Also ich merke, dass eben viele Ideen, wie jetzt auch die Literaturförderung zum Beispiel, hat man sehr lange jetzt darum gekämpft, dass es eine Politik des Buches gibt. Und dass die eben alle Stufen erfasst, von der Leseförderung bis zur, über die Autorenförderung, bis zur Stärkung des Buchhandels. Und da gibt es auch diese Modelle, die wurden jetzt ausgearbeitet. Es ist auch ähnlich wie parallel zum Film gibt es jetzt dieses Modell, dass es einerseits die selektive Förderung weiterhin gibt, aber dass es da daneben eben diese Succès Livre geben soll, wo eigentlich eine erfolgsabhängige Förderung eingeführt werden soll. Und das ist rein als Idee, das wurde jetzt über einige Jahre eben entwickelt, dass das jetzt vorkommt, ist sehr gut. Die Hauptfrage ist im Moment, ob es finanziert werden kann, weil da steht auch in dem Bericht, ist eine Finanzierungslücke von ungefähr 5 Millionen, ist 1 Million vorgesehen für Succès Livre und berechnet haben sie 6 Millionen. Also das ist eine Riesendiskrepanz und was man dann machen kann, wenn das Geld nicht da ist, das weiß ich natürlich auch nicht. Das ist dann auch die große Angst, dass es dann nichts in der Form stattfinden könnte, wie wir uns das heute erhoffen.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir sprechen heute über die Kulturbotschaft des Bundesrates an das Parlament. Die Vernehmlassungsphase ist im Gange bis Ende November und darüber wollen wir diskutieren, eine Art Zwischenstand. Wir haben auf der einen Seite Guy Kneter aus der literarischen Ecke der kulturellen Welt der Schweiz und Anne Schindler aus der bildenden Kunst. Ich habe es vorher so salopp gesagt, die bildende Kunst ist ein bisschen die Partei, die verliert bei dieser neuen Umverteilung. Aber es gibt dann trotzdem ein Gebiet, und das ist vor allem eines, was Ihnen sehr am Herzen liegt, das doch auch profitiert, nämlich die digitale Kultur.
Genau, es gibt ja zwei wichtige transversale Themen und das vielleicht nochmals ganz allgemein zu sagen, ich denke, die Tatsache, dass es eine Kulturbotschaft gibt und dass sich die Politiker darüber Rechenschaft ablegen, was bedeutet ihnen Kultur, ist grundsätzlich sehr wichtig und richtig. Und das finde ich toll, dass das hier niedergeschrieben wird. Ich glaube, in vielen Einzelpunkten wurden Fehler gemacht, die wir eben noch zu spüren bekommen werden. Aber insgesamt ist es wichtig, dass diese Kulturbotschaft geschrieben wurde. Insgesamt ist es auch wichtig, dass nicht nur allgemein etwas über Kultur gesagt wird, dass sie wichtig ist für unsere Gesellschaft etc., sondern auch, dass Schwerpunkte gesetzt werden. Und in dieser Kulturbotschaft werden ja zwei Schwerpunkte gesetzt. Die eine nennt sich Kultur digital und der andere Schwerpunkt nennt sich lebendige Tradition. Diese werden als transversale Themen bezeichnet, also nicht als quasi ein Thema, das jetzt innerhalb von einem Projekt einfach abgehandelt wird und dann ist es fertig, sondern da sollen eigentlich über alle Sparten über diese Themen nachgedacht werden und im Rahmen dieses Kulturgesetzes eben sollen diese Themen verstärkt bearbeitet werden in allen Sparten, in allen kulturellen Gattungen, mit denen wir zu tun haben. Und da finde ich schon, haben Sie sehr richtig die Zeichen der Zeit erkannt. erkannt. Mhm. Nicht wahnsinnig früh, aber immerhin haben sie jetzt die Zeichen der Zeit erkannt, dass die digitale Kultur oder die Digitalisierung der Kultur für uns ein wichtiges Thema ist, das viele Fragen und viele Ängste auslöst, aber auch sehr viele Möglichkeiten bietet. Dieses Thema wird ja jetzt für 4 Jahre, also im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, also diese beiden Themen. Dann anschließend nach 2015 werden bestimmt wieder andere Schwerpunktthemen definiert. Und da denke ich, muss man sich auch bewusst sein, dass das ein Schwerpunkt für eine gewisse Zeit ist. Ob die Themen dann nach 4 Jahren abgeschlossen sind, ist wieder eine andere Frage. Aber immerhin haben wir jetzt in diesen 4 Jahren Zeit, uns Rechenschaft darüber abzulegen, was das für unsere Kultur bedeutet.
Wir haben jetzt auch schon viel über Kompetenzverteilung zwischen den zwei großen Institutionen des Bundes auf Bundesebene haben wir jetzt geführt, eine Diskussion darüber, wie Pro Helvetia und Bundesamt für Kultur überhaupt zusammenarbeiten sollen und wie sich die Aufgaben verteilen. War denn da eine Bereinigung tatsächlich nötig, auch der Kompetenzen?
Ich weiß nicht, ob sie nötig war. Es gab einfach in den letzten 10 Jahren unglaubliche Streitereien. Also eine Weile war ja die Kulturpolitik war ja eigentlich nur noch zwischen eben BAK und Pro Helvetia und die ganze Kulturschaffenden, die waren da draußen. Also es gab dort einfach lange, über viele Jahre gab es diese extremen Reibereien. Es gab sie eigentlich natürlich auch bis zum Schluss jetzt, bis das Kulturfördergesetz jetzt verabschiedet ist. Mir scheint die Kompetenzaufteilung jetzt bis auf, was weiß ich, eben so Fragen, warum ist der Film beim BAK? Also so, es gibt so ein paar theoretische Fragen, die mich jetzt persönlich nicht so betreffen, weil offenbar die Filmschaffenden wollten das auch nicht, die wollten beim BAK ja verbleiben. Also es gibt so ein paar Sachen, die einen nicht ganz einleuchten und trotzdem scheint es mir jetzt, wenn ich so drauf schaue, ziemlich einleuchtend verteilt. Ich finde, man kann das jetzt so ausprobieren und so wie es ausformuliert ist jetzt da in der Botschaft, also leuchtet mir sehr vieles ein. Ich weiß jetzt, wenn ich etwas machen will, an wen müsste ich gelangen? Wer ist jetzt mein Partner? Das ist sehr
War das früher nicht sehr einsichtig?
Also, nein, eben zum Beispiel Nachwuchsförderung. Die Pro Helvetia hat einfach gesagt, wir machen das nicht und das BAK hat es aber auch nicht gemacht. Also es gab es einfach nicht.
Also da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Eben wie gesagt, vielleicht ist das halt auch wieder eine Optik der Gattungen, aber innerhalb von meinem Gebiet der bildenden Kunst war das sehr klar. Da gab es die Nachwuchsförderung, die war beim Bundesamt für Kultur angesiedelt und es gab die Distribution, die Diffusion, die war beim BAK angesiedelt. Eine sehr klare und einleuchtende Trennung, die auch von beiden Seiten gut so bearbeitet
das
wurde.
Das ist richtig, aber
ohne Gerammel und Distribution, ohne Streitereien.
Das gab es auch in der Literatur, gab es das bisher gar nicht. Verlagsförderung, das gab es als Punkt nicht. Also man lernt aus anderen Modellen, die sich bewährt haben, eben in der bildenden Kunst, zum Teil im Film, überträgt man jetzt auf andere Kunstsparten. Mhm. Und das ist jetzt klar, wo das sein kann. Ich weiß jetzt, wenn ich Jugendliche nach Australien schicke, zu einem Dramatiker-Treffen, wo sie schreiben können, wo sie Stücke mitbringen können, dann weiß ich jetzt, wer dafür zuständig ist, an wen ich gelangen muss damit.
Mhm. Aber ob die Pro Helvetia Ihnen dann weiterhelfen kann, das ist ja die große Frage mit dieser Umverteilung.
Das ist die Frage, ob die Mittel dann auch tatsächlich da sind, eben, dass man diese Modelle ausweitet, ob das dann da ist. Und eben im Moment so erste Hochrechnungen zeigen, dass es massiv unterfinanziert ist.
Das sind 632 Millionen für den Zeitraum 2012 bis 2015 und das ist in ungefähr gleich viel Geld wie bisher.
Also von dem es her ist genau gleich wie eben, bisher, ja, das
dann
ist ja
sich,
so.
Dann bleibt sich alles eigentlich beim Gleichen.
Was man allerdings halt auch sagen muss, ist, dass diese Stellen ja darauf, also da wird auch deutlich darauf hingewiesen, die müssen subsidiär arbeiten. Also sie können nur unterstützen, wenn auch andere Kantone und Städte unterstützen. Mhm. Das heißt, es wird auch in Zukunft nicht so sein, dass junge Literaten, die nach Australien reisen wollen, einfach zur Pro Helvetia gehen können. Dass die Art und Weise, wie da unterstützt wird, das muss sich verteilen auf die verschiedenen Kulturunterstützer.
Ja, aber in dem Fall jetzt zum Beispiel eben nicht. Also bisher hatten wir das eben, musste das immer dann so sein, aber das ist, also Reisekosten werden übernommen, zum Beispiel für Künstlerinnen und Künstler. Und bisher war eben immer die Frage, ist so etwas eine Anerkennung oder ist es eine Nachwuchsförderung? Wenn es eine Anerkennung war, konnte es die Pro Helvetia übernehmen. Wenn man sagen musste, nein, die Leute sind eigentlich, natürlich die Anerkennung ist, dass sie überhaupt dort aufgenommen wurden. Das war eine Jury, die das geprüft hat. Aber eigentlich sind das Leute, die anfangen. Man weiß noch nicht genau, ob die dann professionelle Schriftstellerinnen werden oder nicht. Und da, ich glaube einfach, im Moment tut sich auch sehr viel im Bereich natürlich der Schulen. Die Kunsthochschulen sind so stark, da passiert so viel. Das sind durch diese Zusammenschlüsse, das sind auch ganz neue Studiengänge, die entstehen oder diese Mischstudiengänge. Da gibt es ganz viele Absolventinnen und Absolventen, von denen man im Moment nicht weiß, wohin das geht. Und da müssen wie Fördermöglichkeiten ja aufgemacht werden. Das muss durchlässig möglich werden. Es muss auch sogar möglich sein, dass jemand ein Projekt, der noch in Ausbildung ist, macht und auch zum Teil öffentlich finanzieren können muss. Und das waren einfach, da gibt es ganz viele Diskussionen im Moment und mir scheint, dass da wird einfach etwas aufgemacht, mit dem man weitermachen kann. Da muss man viele Diskussionen führen, da müssen viele Beispiele dafür, muss es dafür geben, aber da ist jetzt einiges möglich, was vorher einfach zu war.
Also zumindest eine Diskussionsgrundlage ist jetzt geliefert mit diesem Papier. Etwas haben Sie angesprochen, eine Agenda, das mich noch interessieren würde, und zwar die Kulturförderung, ganz allgemein gesagt, in der Schweiz ist ein kompliziertes Ding. Es gibt ja nicht nur die Bundesebene, es geht dann weiter über Kantone, Städte, Gemeinden. Alle fördern irgendwie Kultur. Das ist auch föderalistisch verteilt, wie alles in der Schweiz. Macht das eigentlich überhaupt noch Sinn heutzutage?
Also auf jeden Fall. Aber das ist auch, dass wir daher kommen. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen nach Sparten verschieden. Ich finde jetzt die Literatur, die ist sehr gut, wenn das aus dem Kleinräumigen herausgeht, wo man die Leute relativ schnell erkennt, wo man früh mit ihnen Kontakt hat, wo es dann wie so weitergehen kann. Das finde ich eigentlich ein gutes Modell, dass man nahe an den Leuten ist. Auf der Ebene Film macht es viel, viel weniger Sinn, weil Filme einfach so enorm teuer sind, dass ein Kanton kaum die Mittel hat, so etwas zu fördern. Also das muss eigentlich da müssen ganz grosse Töpfe sein, das ist nur national möglich, aber Literaturförderung ist, da kann man regional, städtisch, kantonal einfach sehr viel machen.
Also ist das auch wieder spartenmäßig?
Ich finde es für alle Sparten, ich finde es sinnvoll, es passt zu unserer föderalen Struktur einerseits, zu unserer Kleinräumigkeit, aber ich denke, es hat durchaus auch den Vorteil, dass halt unterschiedliche Kommissionen, unterschiedliche Gremien, unterschiedliche Jurys diese Projekte anschauen, beurteilen und zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Das heißt, es ist nicht nur eine zentrale Jury, die alles beurteilt und wenn man da durchfällt, dann isst man raus, sondern man hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das gibt ganz vielen verschiedenen Kulturschaffenden eben Möglichkeiten, ihre Projekte voranzutreiben. Und von daher finde ich diese föderalistische Struktur nach wie vor für uns angemessen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das in der Schweiz funktionieren könnte, zentralistisch geregelt wie in Frankreich.
Das heißt auch ein Beitrag zur auf philosophischer Ebene jetzt zur Meinungsvielfalt eigentlich.
Und zur kulturellen Vielfalt. Ich denke, damit hat es sehr viel zu tun. Was im Moment oder was im Papier fehlt, ist die Frage, wie wird das geregelt? Wie wird diese Zusammenarbeit, sie wird sehr oft genannt, aber wie genau, konkret das stattfindet, dafür gibt es wenig Hinweise. Und ich denke, da müsste man ein bisschen weitergehen. Also ein Ansatz, finde ich, ist dieses Tanznetzwerk, das sehr spannend ist und wo ich es eben interessant finde. Also einerseits wird da genannt, dass man es auch auf die Literatur eben ausdehnt, so ein Modell. Das andere ist eben, ich finde, man müsste es auch im Theater, es müsste ein Theaternetzwerk geben, wo eben dann plötzlich auch interkantonale Förderung möglich ist. Also Theater ist auch eine relativ teure Gattung und eine Stadt oder eine Kanton, also es gibt ganz wenig, zum Beispiel Gruppenförderung, das gibt es in Zürich, aber viele andere Orte kennen das, oder die meisten anderen Orte kennen das nicht. Und da müsste es ähnlich wie beim Tanz, also die Möglichkeit geben, dass Kompanien eben auch durch mehrere Kantone zum Beispiel gefördert werden und dann auch durch mehrere Kantone Touren, dass man, und also diese Dinge, dass man auch die Frage eben von was finanziert man und wie wird es dann ausgewertet, wie viele Vorstellungen gibt es, das kann man durch Netze, kann man da sehr viel machen. Was ich auch finde, eben diese Schnittstelle zwischen Stadttheater und freier Szene, das ist etwas, was man eigentlich mal auf einer anderen Ebene diskutieren müsste. Und das könnte so ein Netzwerk eben aus Kantonen, aus Städten, aus Bund, angeregt von der Pro Helvetia, die das steuert als Projekt, wäre das mal möglich, dass man da mal auf neue Sachen kommt.
Wir sind im Moment in einer Vernehmlassungsphase und es werden jetzt Meinungen gesammelt auch zu diesem Vorschlag des Bundesrates für die Kulturförderung für die Jahre 2012 bis 2015. Man ist jetzt gebeten, mitzureden, aber wie passiert das eigentlich? Haben die Kulturverbände da überhaupt ein Mitspracherecht an dem, was jetzt da entschieden wird?
Es ist ja eine Anhörung. Das ist eigentlich noch die Stufe vor der konkreten Vernehmlassung. Das heißt, jetzt könnte eigentlich jeder Kulturschaffende, nicht nur die Verbände, sondern wir alle Individuen, könnten jetzt und sollten uns auch dazu äußern. Wir sollten dieses Gesetz halt mal durchlesen und uns kundig machen und dann unsere Meinung aufschreiben und dem Bundesamt für Kultur oder dem Bund, wo auch immer der Adressat, der Empfänger ist, zukommen lassen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man diese Möglichkeit jetzt auch nutzt, diese demokratische Möglichkeit, sich zu dieser Kulturbotschaft zu äußern. Diese Äußerungen werden anschließend wirklich eingearbeitet in das Papier. Natürlich nicht jede einzelne Meinung, sondern da, wo man sieht, doch, es gibt eine substanzielle Anzahl von Leuten, die in diese Richtung argumentieren, wird das eingearbeitet. Und erst dann kommt ja diese Kulturbotschaft dann vor den Bundesrat. Dann nimmt es den politischen Weg über Kommissionen und Parlament.
Und sagen wir jetzt mal bei Ihnen, in der Literatur, fasst man da gemeinsam irgendwie eine Haltung und macht ein gemeinsames Papier?
Das ist auf verschiedenen Ebenen. Also der Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz wird ganz sicher eine Vernehmlassung schreiben. Dann gibt es eine gemeinsame von Swiss Culture, also wo die ganzen professionellen Verbände zusammen eine machen, also zusammen noch mit den Urheberrechtsgesellschaften. Und ich persönlich werde auch eine machen. Also das ist wirklich, wahrscheinlich auch diese Fülle wieder von Vernehmlassungsantworten sein. Und man wird sie wahrscheinlich einerseits quantitativ bewerten, also wie viele gehen zu welchen Themen ein. Und andererseits wird man vielleicht schon auch qualitativ, dass gewisse Gedanken eingearbeitet werden, weil sie überzeugen oder weil sie ja, vielleicht ein paar Mal vorkommen.
Le Message culturel, die Kulturbotschaft des Bundesrates, das war das Thema des heutigen Kulturstammtisches. Zu Gast waren Anne Schindler, Leiterin des Plugin, eines Ausstellungsraumes für Medienkunst in Basel, und Guy Kneter, Autor aus Basel. Mein Name ist Eric Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.